Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Einfach Füttern Podcast. Die Mission: Jeder kann sein eigener Fütterungsexperte werden. Dafür ist es unabdingbar, die eigenen Erfolgsfaktoren zu kennen. Die Fütterung der Herde ist der wichtigste Hebel für die Tiergesundheit. Die Futterkosten sind der größte Kostenblock in der Milchproduktion. Die Fütterung gehört deshalb aus unserer Sicht ganz klar in die Hände des Betriebes. Denise zeigt Milchviehhaltern Schritt für Schritt, wie sie die Fütterung der Herde selbst in die Hand nehmen und greift dabei auf Erfahrungswissen aus 12 Jahren unabhängiger Beratung zurück. Ziel sind gesunde Herden, einfach aufgebaute Rationen, die die Kühe bedarfsgerecht versorgen. Dabei werden die Futterkosten fest im Blick gehalten.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge im Einfach-Füttern-Podcast. Hallo Denise.
Hi Astrid, moin.
In dieser Folge haben wir uns den Kraftfutterkurven gewidmet. Ich will nicht religiös, aber ein höchst politisches Thema sagen. Eins, da scheiden sich die Geister, da gehen die Emotionen durch, jeder hat da eine Meinung zu. Und die sind natürlich tatsächlich nicht ganz unwichtig, gerade bei Betrieben, die um Teilthemen eher in dem Sinne nicht drum rumkommen. Von daher, eröffnen wir die Folge. Was sind die wichtigsten Glaubenssätze, die da bei Kraftfutterkurven immer so im Raum spuken und warum müssen wir da einmal unseren Senf zu geben?
Ja, also du hast natürlich völlig recht. Tatsächlich gibt es da den einen oder anderen Glaubenskrieg und den werden wir hier auch nicht mit dieser Podcast-Folge auflösen können oder auch nicht mit YouTube-Videos, die wir schon zu dem Thema erstellt haben. Aber Fakt ist, der größte Glaubenssatz ist ja, dass man diese Kraftfutterkurven, ja, dass man Angst vor denen hat. Also, dass man sich nicht traut, die anzufassen, weil man Angst hat, man würde was kaputt machen. Du hast es ja gerade schon richtig angesprochen. Es gibt ja einfach Betriebe, die aufgrund von Mac-Roboter-Systemen etc. darauf angewiesen sind, dann auch Kraftfutterkurven an ihren Mac-Robotern einzustellen. Und natürlich haben auch diese Betriebe immer im Fokus die Tiergesundheit und dadurch dann ja auch eine daraus resultierende Leistungsbereitschaft der Tiere. Also wenn die Kühe fit sind, weiß ja jeder da draußen besser noch als wir, dann macht auch das Melken Spaß, weil die Kühe dann auch leistungsfreudiger sind. Und letztendlich scheitert man in der Praxis daran, dass die Betriebsleiter und auch manche Futterberater sich gar nicht so richtig rantrauen, an den Kurven was zu verändern, wenn die oft noch von der Standardeinstellung von vor 5 Jahren herkommen, traut man sich trotzdem nicht, die so richtig anzufassen oder auch die Systeme da mal zu hinterfragen, die da gerade angewendet werden. Unserer Erfahrung nach ist es aber so, dass alle Kraftfutterkurven überarbeitet gehören. Also wir haben wenig Kraftfutterkurven, also ich würde sagen, es sind unter 5%, wo Kunden bei uns im Training starten und wir dann sagen, Mensch, deine Kurve ist ja total super, lass die mal so. Ja. Es sind 95%, wo wir auf jeden Fall was optimieren, verbessern können, im Hinblick auf die Tiergesundheit vor allen Dingen, um dann auch die Tiere leistungsfähiger überhaupt zu machen.
Kannst du vielleicht zu dieser Angst, die du vorhin beschrieben hast, noch was sagen? Warum haben die Betriebe Angst, da ranzugehen?
Ja, man hat natürlich Angst, was falsch zu machen. Zum einen hat man vielleicht auch schon mal Dinge ausprobiert und das ist dann auch schiefgelaufen. Ja. Das ist ja häufig, also dass man so denkt, naja, meiner Erfahrung nach, ich habe da mal versucht, was dran zu drehen oder mein Futterberater hat da zusammen was mit mir dran gedreht und dann ist das total schiefgelaufen. Meine Kühe sind zu fett geworden, meine Kühe sind lahm geworden, meine Kühe haben keine Milch mehr gegeben, meine Kühe sind nicht mehr zum Mac-Roboter gekommen. Das ist ja auch immer so ein wichtiger Punkt. Ja. Also vielleicht hier nochmal eingehakt. In unserer Welt haben natürlich Betriebe ohne Mac-Roboter gar keine Kraftfutterkurven, weil wir ja uns standhaft für die Fütterung von Volltiermehl einsetzen.
Wer dazu mehr wissen will, wir haben ja ganz am Anfang vom Podcast, glaube ich, mehrere Folgen dazu gemacht. Also wenn ihr Lust habt, springt da gerne nochmal rein. Die sind immer noch genauso aktuell.
Ja, auf jeden Fall. Und die sind auch sehr gut geworden.
Das stimmt.
Nichtsdestotrotz ist es einfach so, dass wenn man jetzt eben diese Kraftfutterkurven, diese besagten, auf dem Betrieb hat und man sich da nicht so richtig dran traut, dass man immer so ehrlich zu sich selbst sein sollte und einfach mal hinterfragt, wie gut läuft es denn mit den aktuellen Kraftfutterkurven oder wie gut läuft es denn überhaupt mit der Tiergesundheit? Bin ich zufrieden mit der Klauengesundheit? Bin ich zufrieden mit der Inzidenz an Pansenazidosen, also Tieren mit plötzlichem Milchverlust, die irgendwie auch im Kotbild auffallen? Bin ich zufrieden überhaupt mit dem Kotbild? Ist mir das einheitlich genug oder sieht jeder Kothaufen eben doch anders aus? Weil das ist auch so ein Trugschluss, ne? Wenn man dann denkt, ja Mensch, ich habe ja eine Kraftfutterkurve, dadurch kann der Kot ja nicht gleichmäßig aussehen. Da ist schon auch was dran, aber Fakt ist, wenn man sich die Tiere dann tatsächlich mal raussucht und auch guckt, welche Kraftfuttermenge bekommen denn die Tiere, stellt man nicht immer eine direkte Korrelation fest. Also nicht selten hat man auch ein schlechtes Kotbild, obwohl die Kuh altmelkend ist und beispielsweise wenig Kraftfutter erhält. Mhm. Und andersrum kann es genauso sein, ne? Dass sie viel Kraftfutter bekommt, der Kot trotzdem fest ist. Beispielsweise durch auch mitunter Unausgewogenheiten in der Ration, je nachdem, wie fest dann der Haufen ist. Also auch da gibt es ja große Abweichungen und Spannungsfelder, weshalb man da nicht in Schwarz und Weiß denken kann. Bedeutet im Umkehrschluss, man sollte ehrlich und kritisch mit sich und seiner Herde selbst umgehen und hinterfragen, läuft das denn gerade so, wie ich mir das vorgestellt habe, als ich in diese Technik investiert habe? Und machen denn diese Kraftfutterkurven oder auch Kraftfutterkomponenten, das ist ja auch ein sehr weites Feld, über das man
extra Stunden Podcast-Thema.
Genau, mehrere. Ja. Dass man da dann einfach immer wieder feststellen muss, dass das Konzept, was man aktuell fährt, nicht funktioniert für die Herde.
Ja.
Weil man eben doch dicke Altmelker hat oder Tiere, die keine, also Laktationspersistenz zeigen, die auf dem Level liegt, wie ich mir das vorstelle.
Ja, eben hast du gesagt, 95% der Kraftfutterkurven, sozusagen mit denen wir jetzt hier im Training konfrontiert sind, von den Betrieben, sind falsch. Kannst du sagen, was die typischen Fehler sind?
Ja, also die gehören aus unserer Sicht überarbeitet, weil sie dann eben dazu führen, dass die Herden nicht gut laufen. Und ja, gut laufen bedeutet für mich immer, ich habe ausreichend Tiere, die ich mit hohen Milchmengen trockenstellen kann, ne? Wo ich dann auch überlegen kann, kann ich die freiwillige Wartezeit verlängern, kann ich eine verlängerte Zwischenkalbezeit anstreben, weil es einfach immer mehr Tiere werden, die noch viel Milch zum Trockenstellen haben. Und wenn ich einfach viele Tiere nach Milchmenge trockenstellen muss und nicht nach Termin, dann läuft mit meiner Laktationspersistenz irgendwas schief. So, das ist der der erste Punkt, wo ich sagen würde, das übersehen sehr viele. Ja. Und da muss man dann einfach auch wirklich mal kritisch mit seinen Zahlen in den Austausch gehen und gucken, wo man da liegt. Und die Klassiker, weshalb natürlich auch viele Betriebe überhaupt bei uns im Training starten, sind ja, dass es gerade nach den Abkalbungen mit den Frischmelkern Probleme gibt, ne? Dass die Tiere in eine Azidose geraten, dass die Anfütterungskurven nicht passen, dass unausgewogen gefüttert wird, weil man mit mehreren Komponenten versucht zu arbeiten, also ein Altmelkerfutter, ein Frischmelkerfutter oder ein Energiefutter und ein Eiweißfutter und dann versucht, die so zu kombinieren, dass es irgendwie am Ende gut wird. Und es wird es aber in der Regel dann oftmals nicht, weil sowohl der Berater als auch der Landwirt überfordert sind, das alles so einzustellen, dass es dann am Ende wirklich für die individuellen Bedürfnisse der einzelnen Kühe oder auch von mir aus, wenn man größere Herden hat, Laktationsabschnitte passend zu machen. Und ja, genau, man hat dann Probleme mit den Frischmelkern, dass die nicht so richtig starten, weil die vielleicht schon direkt in eine Azidose reingefüttert werden oder die haben Probleme, auf die Peakleistung zu kommen, die man eigentlich bräuchte. Sieht man auch immer gut im Vergleich zu den Vorjahresdaten. Ne? Gerade wenn man mit Mehrkalbskühen arbeitet, dritte, vierte Kalb, kann man immer gut gucken, wie war es denn im vorletzten Jahr. Hat die Kuh sich überhaupt gesteigert? Hat sie sich verbessert? Weil jede Mehrkalbskuh wird von Jahr zu Jahr besser. Und wenn sie das nicht tut, dann habe ich ein Problem. Und dann muss ich einmal rauskriegen, wo das Problem sitzt und muss damit arbeiten. Und in sehr, sehr vielen Fällen ist es einfach, dass die Kraftfutterkurven nicht richtig eingestellt sind.
Ja, gibt's denn so 3-4 No-Gos, die du auf jeden Fall in Bezug auf Kraftfutterkurven vielleicht auch den Hörern schon mitgeben magst?
Ja, also was aus unserer Sicht immer nicht gut funktioniert, ist, wenn man sehr hohe Kraftfutterspitzen verfüttert. Also das mag für den einen oder anderen Betrieb funktionieren, gerade vielleicht auch an dem Standort passend sein, weil Pachtpreise sehr hoch liegen, Grundfutterqualitäten miserabel oder auch nur knapp Grundfutter verfügbar. Das ist aber nicht der Großteil der Milchviehbetriebe in der Dachregion und das ist auch auf keinen Fall der Großteil der Kunden, die wir beraten. Weshalb wir immer gut damit fahren, die Kraftfutterspitzen so niedrig wie möglich zu lassen. Und das ist einfach schon auch ein absolutes No-Go aus meiner Sicht zu sagen, na ja, ich fütter jetzt nach Bedienungsanleitung nur 2-3 Kilo am Futtertisch und die übrigen 8 Kilo oder manchmal sogar ja noch mehr, was wir dann in der Praxis sehen, gibt es dann über den Roboter und manchmal dann ja sogar noch mit zusätzlichen Kraftfutterstationen, weil der Roboter das gar nicht schaffen kann, weil die Portionsgrößen da ja auch limitiert sind. Und das führt in der Regel mindestens dazu, dass die Herde sich leistungstechnisch nicht weiterentwickelt. In den meisten Fällen aber dazu, dass die Tiergesundheit sehr stark leidet und dass die Herde sich deshalb gar nicht weiterentwickeln sollte. Weil wenn eine Herde mit 28, 30 Litern große Probleme mit den Klauen hat, auch vielleicht dann mit Pansenazidosen, also Euterentzündung und so diesem ganzen Paket, was in der Regel auch immer zusammengehört, macht es für die Kühe ja gar keinen Sinn, 2 Liter mehr Milch zu geben, weil sie sich dann ja noch mehr verausgaben würden und das einfach noch nachteiliger sich auf die Tiergesundheit auswirken würde. Und das eint ja alle Triebe, die mit uns zusammenarbeiten, dass die Tiergesundheit im Fokus sitzt, weil man einfach als Milchviehhalter, als verantwortungsvoller Milchviehhalter weiß, dass es ohne Tiergesundheit nicht nachhaltig funktioniert, erfolgreich Milch zu produzieren, ne?
Ja. Was ja tatsächlich in den Telefonaten, die ich dann, also in den Strategiegesprächen, was da immer wieder vorkommt, ist tatsächlich auch dieser, ich nenne es jetzt bewusst Glaubenssatz, dass man mit den richtigen Kraftfutterkurven ja aber die individuelle Leistung viel besser ausgefüttert bekommt. Mhm. Da vielleicht auch noch was zu sagen.
Ja, also den Glaubenssatz, den kann man ja auch behalten. Da wir jetzt üblicherweise Betriebe mit unterschiedlichem Leistungsniveau betreuen, so in den Trainings und da ja auch Betriebe einfach mit 12.000, 13.000 Liter dazwischen sind und dann Betriebe vielleicht auch mit 9 oder noch weniger, kann man das, glaube ich, nicht so pauschal sagen. Also ich kann den Glaubenssatz rein rechnerisch natürlich nachvollziehen. Ja. So, da muss mehr Energie in die Kuh und so weiter. Aber ich weiß ja in der Praxis, dass ich bei dem Leistungslevel, auf dem wir hier arbeiten, üblicherweise immer an diesem Glaubenssatz scheitern, weil es ist halt genau andersrum der Fall. Also durch eine höhere Grundfutterleistung, und die habe ich eben nicht bei hohen Kraftfuttergaben, weil ich dann Grundfutter verdränge, habe ich gesündere Tiere, habe leistungsfähigere und belastbare Tiere. Wenn ich jetzt eine Herde, die Konzepte gibt es ja durchaus, haben wir auch schon in anderen Podcast-Folgen drüber gesprochen, aus unterschiedlichen Gründen mit 15 Kilogramm Kraftfutter die Hochleistungskühe füttern möchte, weil das mir sinnvoll erscheint, dann ist das zum einen ein Konzept, was wir nicht verfolgen, weil wir das für nicht nachhaltig halten, also aus unterschiedlichsten Gesichtspunkten, also ja nicht nur aus Tiersicht, sondern auch aus umwelttechnischer Sicht, das einfach für uns keinen Sinn macht. Aber letztendlich ist es ja einfach ein Glaubenssatz, der bei den Leistungsleveln, die ich vorhin beschrieben habe, überhaupt gar keine Relevanz hat. Also unsere Betriebe wollen nicht 14.000, 15.000 Liter auf Teufel komm raus melken, sondern die möchten vor allen Dingen Grundfuttermilch melken. Die wollen, dass ihre Kühe gesund sind. Die wollen, dass ihre Herden durchlaufen. Die möchten nicht jedes Mal Angst haben, was ist jetzt wieder los. Und das ist natürlich, wenn ich jetzt mich einfach nur entscheide mit den Gegebenheiten an Grundfutterqualitäten in der Dachregion oder auch überhaupt an Grundfuttermitteln, die zur Verfügung stehen, so sehr viel mehr Kraftfutter zu verfüttern, muss man eben immer innerhalb 8 Stellung sein. Sei denn, man hat so eine absolute Ausnahmeherde, von der ich bisher noch keine kenne, die durchschnittlich immer 30 Kilo Trockenmasseaufnahme schafft. Wir wissen aus anderen Fütterungskonzepten in anderen Ländern, ist das ja durchaus üblich, dass die Tiere durchgängig so viel fressen. Und dann sind natürlich auch wieder andere Kraftfuttermengen möglich. Das ist aber jetzt nicht die Erfahrung, die wir hier mit den üblichen Gras- und Mais-Silagen bislang machen, weil hier arbeiten wir ja immer noch daran, das Wissen, was in den Berufsschulen noch gelehrt wird, dass die Kühe 18 oder 19 Kilogramm Trockenmasseaufnahme haben, auszuhebeln, dahin die Landwirte zu ihren eigenen Fütterungsexperten auszubilden, dass sie daran arbeiten, dass ihre Kühe 24 bis 26 Kilo im Schnitt fressen und nicht nur die HLs, sondern alle Tiere im Schnitt. Also auch hier gibt es immer mal wieder Betriebe, die sagen, oh ja, da bin ich ja schon lange weit von weg und dann messen wir aber immer nur bei ihren HL-Gruppen. Das geht natürlich nicht. Also traue keiner Statistik, wo du die Daten nicht selbst gefälscht hast. Nein, also den Glaubenssatz kann ich rein rechnerisch so auf Megajoule NEL-Basis oder was auch immer man dann für eine Einheit verwenden möchte, weil in welchem System man gerade unterwegs ist, in welchem Land man unterwegs ist, durchaus nachvollziehen. Und der ein oder andere Betrieb wird da auch oder ist damit durchaus erfolgreich. Aber in der breiten Masse, wo man funktionierende Herden braucht, die hohe Grundfutterleistungen haben an Standorten, wo einfach auch der Fokus auf hohen Grundfutterqualitäten liegt, macht das aus meiner Sicht keinen Sinn. Was noch ein weiteres No-Go ist, ist tatsächlich damit so vielen Kraftfuttersorten rumzueiern, in Anführungsstrichen eiern, weil das in der Regel immer nicht gut funktioniert im Hinblick auf die Laktationspersistenz und immer eine Überforderung von Mensch und Tier nach sich zieht.
Genau, dem liegt ja dann auch immer irgendeine Theorie zugrunde. Du brauchst noch ein Starterfutter, aber das ist teurer und deswegen kannst du das dann nach 20 Tagen für ab oder gegeneinander tauschen und so weiter, ne?
Genau, und dann wird halt wenig ausgewertet, wie sich das auf die Tiere auswirkt, also was das mit der Milchmenge macht, ob die dann nicht doch 2 Liter aus Versehen verlieren, die sie dann nicht wieder reinholen, ja, die dann nicht doch wieder mehr Kondition dann zulegen, ne? Also im Worst Case hatten wir ja auch schon sehr häufig, stellt man dann um auf das nicht so Gute von dem Starterfutter weg und dann sagen die Kühe, was, wieso soll ich denn jetzt hier nur noch das Aule Knäckebrot fressen? Das sehe ich ja gar nicht ein. Ich wollte doch lieber hier die Schokolade weiterhin haben und haben dann Milchverlust, fressen aber trotzdem noch relativ viel an Energie und Eiweiß, so dass sie dann anfangen zu stark zuzunehmen, ne? Und dann die Körperkondition zum Trockenstellen auch nicht passt, weil eben der Milchverlust nicht zur Energieaufnahme passt. Also das haben wir ja auch ganz typisch in Nicht-Roboter-Herden, wo wir Gruppenwechsel unqualifiziert durchführen. Also haben wir ja auch schon ein paar Folgen zugemacht. Nö, das ist immer ein Thema und dann versucht man natürlich, weil man sagt, hier die Frischmelker haben aber einen höheren Eiweißbedarf, solche Sachen dann darüber zu steuern. Klappt aber in der Praxis in der Regel nicht sehr gut. Häufig melken die Tiere dann, weil sie zu stark in Anführungsstrichen vor sich hergetrieben werden, auch zu schnell ab. Also es muss dann sehr, sehr fein gesteuert sein und da muss man schon sehr viel Erfahrung haben. Und gut, jetzt ist es natürlich auch so, dass wir kein objektives Bild haben, weil bei uns landen ja dann die Betriebe, die selber ihr Fütterungswissen auf Betrieb haben wollen und vor allen Dingen die eben auch da Herausforderungen sehen oder Stellschrauben, wo sie sagen, da ist noch Potenzial. Ne? Wenn ich jetzt das Gefühl hätte, das läuft alles super bombastisch, dann muss ich ja nichts ändern.
Du hast ja vorhin auch schon gesagt, bei uns sind die Roboterherden die einzigen, die Metallteam erfüttern dürfen und dann ja zwangsläufig auf Kraftfutterkurven in irgendeiner Form angewiesen sind. Du hast auch gesagt, welche Frühwarnsignale man oder welche Warnsignale der Herde man einfach ernst nehmen sollte. Gibt es denn eine pauschale Empfehlung, die du geben kannst, die dann tatsächlich auch pauschal gilt?
Ja, ich hatte das ja vorhin schon angeteasert. Es kommt immer so ein bisschen in einem Roboterbetrieb darauf an, das sage ich auch immer in den Live-Calls sehr häufig, wer denn die Tiere holen muss. Das ist immer ein großer Faktor am Ende für die Fütterung, weil wenn ich als Betriebsleiter in einem Familienbetrieb wirklich dann selbst noch 2, 3, 4 Mal am Tag die Kühe hole, ist es einfach eine andere Arbeitsbelastung, als wenn Mitarbeiter das machen, die vielleicht sogar froh sind, wenn sie dann auf mehr Stunden kommen, weil sie noch mehr Kühe holen müssen. Also da gibt es ja unterschiedliche kausale Zusammenhänge. Deshalb ich immer sage, wir füttern so wenig Kraftfutter wie möglich. Es muss aber auch nicht immer eine Kurve sein. Es gibt ja auch dieses System, was sich immer weiter durchsetzt, dass man wirklich dann die gleiche Kraftfuttermenge auf einem niedrigen Level füttert. Funktioniert ja auch alles sehr gut. Und dass man da so weit runtergeht, wie wie man eben noch Kühe holen will und kann. Und das hängt stark auch von den stallbaulichen Gegebenheiten ab, ne? Von den Warteplätzen, wie bequem sind die Liegeboxen, wie häufig streue ich die ein und so weiter. Da gibt es ja ganz viele Einflussfaktoren, kann man locker 30 bis 50 Stück aufzählen, so dass jeder Betrieb individuell für sich einmal gucken muss, wo es so sein Break-Even, wo er sagt, so, aber jetzt mache ich das nicht mehr. Ne? Es gibt einfach Betriebe, die ärgern sich darüber, wenn sie pro Maschine 5 Tiere holen müssen. Und es gibt Betriebe, die holen ohne Mullen und Knullen 15 bis 20 Tiere jedes Mal. Und das meine ich damit. Jeder versteht unter schlechtem Laufverhalten oder die Kühe kommen nicht oder was anderes. Und da muss man dann einfach auch mal gucken, wo so der eigene Schmerzpunkt ist. Und wir beschäftigen uns halt sehr intensiv damit, diese Punkte rauszufinden. Ja. Darauf hinzuarbeiten, und da wird auch in der Praxis, also das hatte ich ja vorhin auch schon kurz gesagt, gibt es einfach viele Betriebe, die da schon einiges ausprobiert haben, was dann schiefgegangen ist, weil es häufig aus unserer Sicht nicht richtig ausprobiert wird. Und da haben wir ja doch auch unseren einen oder anderen Feedback oder ja unsere Erfolgsgeheimnisse, wo dann einfach sicher ist, wenn du es so und so machst, dann wird es auf jeden Fall funktionieren, ne? Aber das ist schon, genau, es ist sehr viel Glaubenssätze gibt es rund um die Kraftfutterkurven. Es gibt sehr viel Respekt oder manchmal auch Angst davor, die anzufassen und zu verändern. Und dadurch ist aber auch das ein oder andere Problem oder die fehlende Entwicklungsmöglichkeit dann auch festzementiert, weil man natürlich keine neuen Ergebnisse erschaffen kann mit den alten Wegen, ne? So das, was wir auch immer sonst sagen. Soll jetzt aber nicht bedeuten, dass ihr morgen alle oder heute Abend eure Kraftfutterkurven einfach umstellt, sondern es soll euch erstmal motivieren, die aktuellen Daten auszuwerten und zu gucken, wo sind da Stellschrauben. Und dann ist es auf jeden Fall wichtig, dass ihr da auch das sehr sensibel das Thema anfasst. Und genau, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch natürlich auch gerne an uns wenden. Natürlich. Aber dass da nicht, wie wir das manchmal schon hatten durch irgendeinen Vortrag, plötzlich morgen Kilogramm Kraftfutter gekürzt wird.
Genau, deswegen ist die Warnung ja richtig. Genau, wenn ihr Lust habt, euch da tatsächlich intensiv mit auseinanderzusetzen und dafür eurer Herde auch selbst gute Entscheidungen treffen wollt, um eben die Tiergesundheit zu verbessern und auch am Ende natürlich das wirtschaftliche Ergebnis, dann meldet euch gerne bei uns. Genau, vielen Dank für die Folge. Ich glaube, da sind ein paar gute Anstöße, Impulse jetzt dabei gewesen, und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
Bis dahin, wir wünschen euch einen schönen Tag. Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Dir gefällt, was du heute gehört hast? Das war nur eine Kostprobe. Wenn du Lust hast, die Fütterung selbst in die Hand zu nehmen und dein eigener Fütterungsexperte werden möchtest, dann komm zu uns ins Online-Training. Natürlich kannst du die Schlüsselfaktoren einer leistungsfreudigen und gesunden Milchviehherde auch selbst suchen. Es kostet aber oftmals sehr viel Zeit. Im Training nimmst du die Abkürzung. Du profitierst von den Erfahrungswissen aus 12 Jahren unabhängiger Fütterungsberatung. Denise ist dein Mentor an deiner Seite und bringt dich ohne Umwege von A nach B. Wir haben Landwirte in Deutschland, Österreich und der Schweiz erfolgreich zu ihren eigenen Fütterungsexperten ausgebildet. Willst du wissen, ob das Training auch für dich geeignet ist? Dann bewirb dich bei uns für ein kostenloses Strategiegespräch. Gehe dazu auf www.kühe-gesund-füttern.de und fülle das Bewerbungsformular aus.